Herzlichen Dank euch für das gemeinsame Singen und Gott loben. So als Überleitung zur Predigt habe ich eine Bitte an euch alle. Ihr seht jetzt gleich Psalm 23, zumindest die ersten Worte, die ersten Sätze. Und meine Bitte wäre, dass wir das miteinander im Wechsel sprechen. Die Männer mit mir zusammen das Ausgerückte und die Frauen das Eingerückte. Der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führt mich zum frischen
Wasser. Er erquicket meine Seele.
Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück,
denn du bist bei mir. Du bereitest vor mir einen Tisch. Du salbest mein Haupt mit Öl. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Amen. So sieht es aus. Und wir haben an Jakob Mack erinnert. Nein, es war nicht sein Grab. Einfach ein Bild, so aus dem Internet. Aber ich weiß nicht, wer von euch eben an jenem Tag mit an das offene Grab gegangen ist. Abschied nehmen. Was bleibt am Ende? Ein offenes Grab, ein Sarg, ein paar schön dekorierte Blumen, ein Kreuz, Trauergemeinde. Am Ende. Wir haben gerade Psalm 23 miteinander gesprochen. Und ich glaube, Jakob, wenn er hier gesessen wäre, hätte keine Probleme gehabt und er hätte die Folie nicht gebraucht. Predigtext soll der letzte Vers sein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben. Im Hause des Herrn, immer da. Dieser Vers bezweckt für mich ein Doppeltes, nämlich zum einen die Zusammenfassung von den wenigen prägnanten Sätzen und diesen Bildern, die eben in Psalm 23 anklingen. Zusammenfassung. Großartige Aussagen über den guten Hirten. Und das andere für mich eine Eröffnung, die Eröffnung einer anderen, einer neuen Perspektive. Am Ende, da gibt es keinen Endpunkt und noch weniger ein offenes Grab. Nein, am Ende die Ewigkeit, ewige Heimat. Ich habe eine kleine Geschichte für schwere Stunden. Wenn man am Ende ist. Sie zeigt, wie man dann mit solchen Stunden umgehen kann. Ich lese sie euch vor. Es war einmal ein weiser Mann. Er lebte allein in einem alten Haus inmitten eines großen Gartens. Eines Tages hörte er eine Stimme. Geh und sammle bei den Menschen die Stunden, die nicht sein sollen. Der Mann folgte der Stimme und ließ sich von den Winden dorthin tragen, wo es Stunden gab, die nicht sein sollten. Er sammelte Stunden, an denen Menschen ihr Liebstes verloren haben. Er sammelte Stunden, an denen ein Mensch einfach unerträgliche Schmerzen aushalten musste. Er sammelte Stunden ohne Trost. Stunden, an denen das Leben eine Last war. Stunden des Zorns, Stunden der Trauer und Stunden der Einsamkeit. Der Mann sammelte sie alle. Dann ließ er sich vom Wind zurück in seinen Garten bringen und legte die Stunden wie Samen in die Erde. Der Regen fiel auf die Erde. Die Sonne gab ihr Licht. Und schließlich bedeckte der Schnee alles. Im nächsten Frühling wuchsen Blumen und Bäume. Und die Menschen kamen und bestaunten alles. So einen schönen Garten hatten sie schon lange nicht mehr gesehen. Liebe Gottesdienstbesucher, aus Unschönem kann Schönes werden. In Unschönem, da ist bereits der Samen für Schönes drin enthalten, angelegt. Vermutlich findet sich im Rückblick auf unser Leben so manche Stunde, die uns nicht gefallen hat, die nicht angenehm war. Menschen oder Situationen, über die wir uns geärgert haben, schlechte Erfahrungen, Enttäuschungen, Verletzungen, Trennung, Schmerz, weil es eben anders gelaufen ist, wie erhofft und geplant. Und auch wenn man sich's nicht vorstellen kann, wie sich daraus Gutes entwickeln lässt, dann weist doch die Erfahrung immer wieder darauf hin, oder zumindest die Erfahrung dieses Mannes, dass sich alles zum Guten ändern kann. Zukunft. Am Ende vertrauensvoll in die Zukunft gehen. Den Lebensweg, gerade auch den letzten Weg, und wo es sein muss, den Weg ans offene Grab, proaktiv unter die Füße nehmen. Proaktiv. Das heißt, ich lasse mich herausfordern und ich stelle mich den Aufgaben, auch wenn ich noch keine Perspektive darüber hinaus habe und wenn ich eher nur das Loch sehe. Nein, ich wage es, den Aufbruch. Und wo nötig, auch die Umkehr. Zurück zum Psalmwort. Der englische Text von Psalm 23, Vers 6 beginnt mit einem Surely. Surely. Sicher. Ganz sicher. Gewiss. Verlässlich. Zweifelsfrei. Ohne Bedenken zu bejahen. Surely. Ganz sicher. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life. Surely, ganz sicher. Darauf kannst du dich verlassen. Zumindest David als Beter dieses Psalmes. Darauf hat er sich verlassen. Dass diese Güte und die Barmherzigkeit, und im englischen Text ist von der Liebe die Rede, ihn begleiten. Ganz gleich, was passiert. Im Vertrauen auf und in diesen guten Hirten diese Gewissheit haben, sicher sein. Der Herr ist mein Hirte. Und wenn noch so sehr Stürme toben und der Winter Einzug hält, nein, ich möchte diese Perspektive mitnehmen. Surely, ich kann mich drauf verlassen. In einigen deutschen Bibelübersetzungen beginnt der sechste Vers von Psalm 23 mit diesem Wort. Nur Güte und Barmherzigkeit. Und spätestens jetzt habe ich ein ganz großes Fragezeichen. Ist das nicht übertrieben? Hey, meine Lebenswirklichkeit, und ich behaupte auch deine Lebenswirklichkeit, die sagt doch etwas anderes aus. Nur Gutes? Ist das nicht realitätsfremd? Keiner von uns wird doch nur Gutes erleben. Und doch, denkt kurz zurück an die Geschichte von diesem Mann und welche Stunden er sammeln sollte und was daraus erwachsen und geworden ist. Er sollte eben gerade die notvollen Stunden, die Stunden, die nicht sein sollten, einsammeln. Und jetzt stellt euch das ganz praktisch vor, wie er unterwegs war und irgendwann wohl auch nach Langenau kam. Und welche Stunden hat er dann bei euch mitgenommen? Stichwort Krankheit. Wir haben einen Mann in Pfuhl in der Gemeinde, der kam im April zu euch hierher ins Krankenhaus. Hüft-OP, die zweite. Die erste hat er auch hier machen lassen, er war recht zuversichtlich. Aber es kamen irgendwelche Keime in die Wunde. Und er ist bis auf den heutigen Tag in irgendwelchen Krankenhäusern. Die letzten Wochen war er im Pflegeheim in Burlafingen, morgen geht es ins RKU und übermorgen soll nochmals operiert werden. Nur Gutes? Jakob Mack und sein Heimgang. Ja, der Tod gehört zum Leben dazu. Und ich könnte weitermachen mit Einsamkeit. Und nicht nur bei alten Menschen, sondern auch schon bei jungen Leuten. Einsamkeit, weil ich mich eben alleine fühle, weil ich mich unverstanden fühle. Da kann es sehr wohl sein, dass ich sogar noch irgendwo mit integriert bin, in irgendeine Gruppe, in irgendeinen Kreis, aber doch einsam. Keiner fragt nach mir, keiner besucht mich, keiner versteht mich. Oder Vorbehalte, Vorwürfe, An- und Beschuldigungen und wie viele Rosenkriege werden nicht nur in der Presse geführt, sondern vielleicht sogar unter uns. Schlammschlachten. Streit, Anschuldigungen und Angst. Versagensangst, eben im Blick auf die Schule oder die Ausbildung. Vor ein paar Tagen am Telefon habe ich von einer 24-jährigen jungen Frau erfahren. Fortbildung, berufliche Fortbildung, das Ganze sollte 4 Wochen gehen. Nach knapp 2 Wochen hat sie abgebrochen, weil sie nachts nicht mehr schlafen konnte. Stunden, die nicht sein sollen. Das alles ist nicht gut. Aber die entscheidende Frage ist doch, was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Mit Not und mit Leid und mit Anfeindung und Anfechtung und all dem Negativen. In der Geschichte von diesem Mann. Der sollte es begraben, beerdigen, loslassen, abgeben. Und dann, im Frühjahr, da hat sich was bewegt. Und es entstand ein schöner Garten, der anderen mit zur Freude wurde. Abgeben, übergeben, loslassen an den guten Hirten. Die Alten unter uns wissen und sagen es immer wieder, mach aus Sorgen ein Gebet. Mach aus Sorgen ein Gebet. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Leider steht er nicht dabei, sofort für euch. Aber wer so handelt, der erlebt dieses Geheimnis der Umwandlung, so wie eben jener Mann in der Geschichte. Dass sich eben Leid und Not in Gutes umwandeln lässt. Das ist möglich und das hat David erlebt in seinem Leben. Gott macht aus Leid und Not und Elend Gutes. Er kann's. Und das ist bis heute erlebbar und erfahrbar. Du und ich, wir können es erleben. Aber wir erleben es nur dann, wenn wir uns auf diesen Hirten einlassen. Den Hirten suchen, auf ihn hören und ihn mehr lieben als alles andere. Gottes Umgang mit seinen Kindern, die Grundlage seines Verhaltens dir und mir gegenüber, ist davon bestimmt, eben von dieser Güte und seiner Barmherzigkeit. Denn gesetzter Fall, Gott wäre dir und mir nicht gut und barmherzig, was wäre dann? Hey, wenn Gottes Güte nicht wäre, dann wärst du und ich heute Morgen nicht hier. Dann hätten wir keine Luft zum Atmen. Dann gäbe es dich und mich nicht. Und dann hätten wir keine Zukunft. Am Ende des Weges, nicht Resignation, sondern Festhalten, Vertrauen auf diese Güte Gottes, auch wenn ich sie noch gar nicht sehe. Gott hat alles unter Kontrolle. Darauf lass dich ein. Und deshalb vertrauensvoll in die Zukunft gehen. Am Ende des Weges, ein zweites, verbindlich im Heute leben. Leben im Sinne von wirken, gestalten. Ich werde bleiben. Bleiben. Das heißt doch Beständigkeit, anhalten, kontinuierlich, unaufhörlich, dranbleiben, weitermachen, weitergehen, bleiben im Gegensatz zu aufhören und aufgeben und resignieren. Nein, ich resigniere nicht, sondern ich bleibe dran, bleiben. Und auch noch eine andere Bedeutung, bleiben im Sinne von wohnen, sich häuslich niederlassen, sesshaft werden, Heimat finden, meine Bleibe. Wenn so jemand einen Satz beginnt, meine Bleibe, dann meint er doch mein Zuhause, der Ort, wo ich wohne, meine Bleibe. Ich werde bleiben. Wer kann das sagen? Wann wird das jemand sagen? Im Alten Testament, da gibt es eine wunderschöne Geschichte von zwei Frauen. Die hatten sehr viel Not erlebt. Und zugleich stellt genau diese Geschichte unter Beweis, was Bleiben bewirken kann. Ich meine die Geschichte von Ruth und Naomi. Ruth, die Ausländerin, die Moabiterin und ihre Schwiegermutter Naomi, sie waren auf dem Weg nach Israel. Unbekannte Zukunft, ungewisse Zukunft. Und menschlich gesprochen machte Ruth gerade den allergrößten Fehler ihres Lebens. Sie geht nämlich mit ins Ausland für sie. Und sie hat eigentlich, menschlich gesprochen, keine Perspektive. Warum tut sie das? Naomi ermutigt sie, in ihrer Welt zu bleiben. Und dann kommt diese kurze Antwort. Worum es mir geht. Dann sagt nämlich diese Ruth zu ihrer Schwiegermutter, dein Gott ist mein Gott. Und darum. Bleiben. Warum? Um Gottes Willen bleiben. Um Gottes Willen bleiben. Sie war bereit, bei ihrer Schwiegermutter zu bleiben. Sie war bereit, Entbehrung und diese völlig unbekannte Zukunft in Kauf zu nehmen. Sie war bereit, diese mutige Entscheidung zu treffen und dementsprechend zu handeln. Bleiben. Um Gottes Willen bleiben. Bleiben. Bei Gott dranbleiben. Bleiben. Mein Leben schon heute mit Gott leben und gestalten. Bleiben beginnt mit dieser konkreten, entschlossenen, freiwillig getroffenen Entscheidung. Und ich lasse mich davon nicht abhalten. Ja, es gäbe Gründe, auch sich anders zu entscheiden. Aber ich will bei Gott bleiben. Bei Gott bleiben beginnt hier auf dieser Erde. Und bei Gott bleiben hat Bedeutung bis in alle Ewigkeit. Bleiben. Und die Insider wissen es. Genau diese Frau, diese Ausländerin, Ruth, wurde zur Urgroßmutter von dem, der Psalm 23 gedichtet hat, von David. Bleiben. Unser Vers sagt ja noch mehr. Er betont das Bleiben im Haus des Herrn. Und Haus des Herrn ist in der Bibel ein häufig verwendeter Begriff eben für den Tempel, für den Ort, wo Gott gegenwärtig ist. Bleiben. Im Neuen Testament wird es dann erweitert, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Gläubigen bleiben. Nur interessant, als David Psalm 23 gedichtet hat, da gab es den Tempel ja noch gar nicht. Der wurde erst unter seinem Sohn gebaut. Und trotzdem, ja, er hat schon diese Leidenschaft und boah, dieses Verlangen, bleiben im Haus des Herrn, in dieser Gegenwart Gottes, da will ich bleiben. Psalm 27, auch im Psalm von David, Vers 4. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Haus des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Und das alles, als der Tempel noch gar nicht gebaut war. Bleiben. Bleiberecht, Wohnrecht, von Gott zugesagt und garantiert. Und zwar in alle Ewigkeit, am Ende des Weges. Und deshalb die Heimat. Die Heimat am Ende des Weges. Es gibt eine Gewissheit. Darum geht es in diesem letzten Vers aus Psalm 23. Diese Gewissheit sollst du haben. Ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Gewissheit. Und auf die Art und Weise Ruhe finden. Und vielleicht kann sich jetzt der eine oder andere noch an die Predigt von Winnie erinnern, im Zusammenhang mit der Predigtreihe zu Josua. In den Verheißungen Gottes Ruhe finden. Ruhe finden, nicht nur für ein Leben hier auf dieser Erde, sondern eben in alle Zeit teilhaben. Die Heimat am Ende des Weges, sie ist ein vorbereiteter Ort für vorbereitete Menschen. Vorbereitete Menschen. Jakob war so ein Vorbereiteter. Die Frage ist, inwiefern du vorbereitet bist. Laut Aussage der Bibel gibt es nicht nur den Himmel, sondern es gibt auch eine Hölle. Hölle ist der Ort, wo du automatisch hinkommst, wenn du dich nicht vorbereitest. Aber es gibt eben den Himmel für Vorbereitete. Ich war mit dem Auto unterwegs, musste irgendwo an einer roten Ampel halten und vor mir stand ein anderes Auto, irgend so ein Pflegedienst, der da in der Stadt unterwegs war. Die hatten einen tollen Werbespruch auf ihrem Auto abgedruckt. Früher an später denken. Früher an später denken. Hey, sei vorbereitet. Und ich glaube, das geht jetzt nicht nur um Leute mit über 70, die sich vielleicht nicht mehr selber waschen und versorgen können. Nein, das betrifft jeden von uns. Früher an später denken. Vorbereitet sein, damit du in die ewige Heimat kommst. Dieser Ort, ein Ort mit beständigem Lobpreis, das wurde schon erwähnt von Jakob. Hi, der kann jetzt nochmals ganz anders singen. Ich glaube nicht, dass wir Tag und Nacht im Himmel Halleluja singen müssen. Aber ich glaube, dass es ein Ort ist, an dem es eigentlich nur noch Lobpreis gibt. Und wir dabei uns beteiligen mit großer Leidenschaft und Freude und gar nicht mit Muss. Ich kann euch nicht sagen, ob es dann mehr klassisch zugeht oder mehr Pop oder mehr Jazz oder mehr, naja. Aber ich glaube, jeder kommt auf seine Kosten. Meine Oma, väterlicherseits, die ist Jahre bevor ich gelebt habe, schon verstorben. Mir wurde das so erzählt. Es war eine Frau, die nicht singen konnte, aber auf dem Sterbebett, da hätte sie von sich behauptet, jetzt bin ich bald dort, wo ich singen kann. Und ich freue mich drauf, sie zu sehen. Die Heimat, die ewige, beständiger Lobpreis und ein Ort der Reinheit. Da musst du samstags keine Kehrwoche mehr machen. Reinheit. Und wie oft leide ich darunter, dass ich immer und immer wieder zu lieblosen Gedanken, Worten und Taten fähig bin und dann so Unreines in mir einzieht und über mich Macht und Kraft ergreifen möchte. In der Heimat am Ende des Weges, da hat das Böse, das Unreine keinen Zutritt. Und ein Ort, wo Belohnung erfolgt. Und ich habe das absichtlich in Anführungszeichen gesetzt, denn den Himmel kannst du dir nicht verdienen, sondern nur als Geschenk empfangen. Und dennoch redet Jesus davon, dass ein Becher Wasser, und jetzt geht in Gedanken zu irgendeinem dieser Discounter oder Supermärkte und ihr werdet eine 0,5 Liter Wasserflasche für ein paar Cent bekommen. Eine Flasche Wasser, jemandem weitergegeben, wird nicht unvergolten bleiben. Er zieht's, er nimmt's wahr. Lass dich doch darauf ein. Für deinen Herrn und Heiland, für diesen guten Hirten zu leben. Und übrigens, in den Versen zuvor, im Psalm 23, irgendwo ist davon die Rede. Du bereitest vor mir einen Tisch. Hey, es geht eigentlich doch nur darum, dass ich von all dem Guten, das Gott dir und mir schenkt, von dem Anvertrauten einfach an andere weitergebe. Tu es. Tu es um der Heimat am Ende des Weges willen. Tu es um Gottes willen. So könnte es auch aussehen. Nein, der Beamer hat nicht versagt. Ich habe eine schwarze Folie. Das fällt jetzt vielleicht gerade nicht auf, weil noch andere Lichter brennen. Am Ende, da gibt es nicht ein dunkles Loch, sondern am Ende, da gibt es eine ewige Herrlichkeit. Aber eben nur für den, der sich auf diesen guten Hirten einlässt. Wähle ihn, entscheide dich für ihn. Ich möchte beten. Danke, Herr Jesus Christus, dass du als der Herr und Heiland uns begegnest, dass du selber deinen Jüngern und auch uns das erklärt hast, dass du dieser gute Hirte bist, ja, der sogar bereit war, sein Leben für uns zu lassen. Ich möchte dir nochmals danken für das Vorbild von Jakob Mack. Und ich möchte dir danken für deine Geschichte mit jedem von uns und dass wir das bis auf den heutigen Tag erleben können, wie du dich um uns annimmst und wie du uns führst. Und da, wo es uns schwerfällt, dir zu vertrauen, da schenkst du das, was uns gegenseitig zusprechen und uns ermutigen. Dass wir eine Perspektive haben, eben über all die Schlechtigkeit und die Not und allen Krieg und allen Streit hinaus. Und dass dein Heil genügt für jeden Einzelnen. Und so lass uns in diese neue vor uns liegende Woche gehen. In ganz großer Zuversicht und Mut. Amen.